HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
Berechenbarkeit und Verlässlichkeit sind derzeit anscheinend die knappsten Güter in der internationalen Politik.
Trade wars aren't so bad. You understand what I mean by that?
Turkey is for Putin.
Die Türkei ist für Russlands Präsident Putin ein sehr interessantes Werkzeug, um die NATO zu untergraben.
In der Welt von Putin und Trump scheint Abrüstung out zu sein.
Die Kooperationseuphorie, die Demokratisierungseuphorie nach 1989, 90, 91 ist vorbei.
Uns war wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir heute in sehr viel unsicheren Zeiten leben als noch vor ein paar Jahren.
Wir brauchen eine wehrhafte europäische Wirtschaftspolitik und die werden wir auch zur Anwendung bringen.
Es hat auch damit zu tun, dass die USA ihre globale Führungsrolle nicht mehr übernehmen, nicht mehr in dem alten Maße sozusagen die Weltordnung garantieren.
Die Machtansprüche Russlands, die Renaissance von Nationalismus und Protektionismus, all diese Phänomene führen zu massiven Verschiebungen in unserer Weltordnung mit unabsehbaren Konsequenzen.
Und all das hat die Kanzlerin so zusammengefasst. Die Welt wartet nicht auf uns. Das sagte sie in ihrer Neujahrsansprache und da hatte sie noch keinen Koalitionspartner. Jetzt steht die Bundesregierung seit nicht mal einer Woche und schon zeigt ihr diese Welt, in welch rasendem Tempo sie sich dreht. Putin und das Nervengift, Trump und die Zölle, Erdogan und sein Feldzug in Nordsyrien. Auf all das muss die Politik in Berlin reagieren. Die üblichen ersten 100 Tage der Einarbeitung werden nicht gewährt. Täglich, ja fast im Stundentakt, müssen Entscheidungen getroffen und mit den Verbündeten auch noch abgestimmt werden. Das geschieht gerade unter großem Zeitdruck. Am Donnerstag treffen sich nämlich die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel. Und von diesen wollen wir schließlich wissen, wie gehen wir um mit Putin? Wie weiter im Handelskonflikt mit den USA? Reicht es beharrlich, Dialog zu fordern? Oder ist doch größere Standfestigkeit erforderlich? Taugen überhaupt noch die Prinzipien und die Gewissheiten von gestern für das Heute oder gar für das Morgen? Das ist der Horizont, auf den wir schauen. Abschied von gestern, auf der Suche nach einer neuen Weltordnung. So heißt diese Ausgabe des Tags. Und wir beginnen in Brüssel. Dort fallen die Beamten aus den Teilnehmerstaaten bereits an den Abschlusserklärungen für die Chefs, die sich ab Donnerstag zum EU-Gipfel treffen. Erklärungen, die auch eine Bestandsaufnahme sein müssen. Wo steht denn die EU in den aktuellen Krisen? Steht sie fest und zusammen? Aus Brüssel, Andreas Mayer-Feist.
Frans Timmermans hat in der EU-Kommission einen undankbaren Job. Der niederländische Politiker ist für Recht und Demokratie zuständig, für den Kampf gegen das Böse und das Schlechte in einer ungeordneten Welt. Immer hatte es mit Grundfragen zu tun, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Warum gelten Demokratie und Ausgleich nicht mehr so viel wie früher? Warum gilt mehr und mehr das Recht des Stärkeren? Wir haben nicht mehr die traditionellen ideologischen Konfrontationen in unseren Gesellschaften. Die politischen Ideen wechseln sprunghaft. Das nimmt uns das Gefühl für Sicherheit. Viele wissen nicht mehr, was es heißt, Teil einer Gesellschaft zu sein, in der man nicht nur an sich selbst denkt. Es ist der Verlust der politischen Kultur, wenn es um Verantwortung und Beteiligung geht. Eine Entwicklung, die der Mit-50er überall sieht. Einhergehend der Vertrauensverlust in einst bewährte Institutionen. Die EU, die UNO, der Internationale Strafgerichtshof, die Welthandelsorganisation. Für viele eine Welt von gestern, gegen die Trump, Putin, Erdogan, Extremisten, Wutbürger und autoritäre Politiker jeglicher Couleur ankämpfen. Glattrasierte Rezepte gegen die Misere hat er nicht. Sein freundliches Gesicht ziert neuerdings ein schlohweißer Vollbart. Damit sieht Frans Timmermans ein bisschen aus wie ein Philosoph aus der griechischen Antike, der viel weiß, aber wenig bewirken kann. Das Phänomen Trump sieht Timmermans als Indikator für den Wandel. Er ist weniger optimistisch als seine Kollegen Jean-Claude Juncker, Donald Tusk oder Federica Mogherini.
Wir werden mit ihm zurechtkommen müssen.
I do not believe that any country today can be great in isolation.
You might end up being in a prison.
In einem Gefängnis sieht Timmermans den egozentrischen US-Präsidenten nicht, auch nicht, wenn er bald einen Handelskrieg gegen die EU losbrechen sollte. Trump sieht er als neues politisches Rollenmodell, genauso wie Putin. Wer ihn folgt, soll Stärke spüren und sich nicht mehr anstrengen müssen mit den eigentlich wichtigen Fragen. Wie sehen wir die Demokratie? Ist es ein Modell, in dem die Gewinner alles bekommen, oder müssen auch Minderheiten respektiert werden? Sind Angriffe auf die Demokratie ein Teil der Meinungsfreiheit, oder steckt ein mangelndes Verständnis für die demokratische Kultur dahinter? Das betrifft alles: Russland, China, die EU, aber auch die Vereinigten Staaten. Die EU beginnt erst jetzt darauf, passende Antworten zu finden. Die erste heißt für den CSU-Europaabgeordneten Manfred Weber:
Europa kann sich nicht mehr an Amerika anlehnen, an anderen Partner anlehnen.
Lange Zeit hofften Udo Bullmann, SPD, und der Grüne Reinhard Bütikofer,
dass man mit Diplomatie mehr erreichen kann als mit Provokationen.
Dass er nicht alles zerdeppert.
Aber das ist schon passiert, glaubt Franz Timmermans. Und nicht nur in Amerika. Eine Entwicklung, die auch Europa nicht verschonen könnte. Es gibt viele Menschen, auch in unserer Gesellschaft, die wirklich enttäuscht sind, weil die Politik ihnen nicht das bietet, was sie sich erhofft haben. Dann muss eben mit dem ganzen System etwas nicht stimmen. In dieser Welt der Angst und des Misstrauens zählen auch Abkommen nicht mehr viel. Das Komplizierte wird durch das scheinbar Einfache ersetzt. Es gibt auch das Problem der sozialen Medien. Sie werden in den politischen Debatten als Waffe eingesetzt, um Autorität durchzusetzen. Die alte Welt der Regeln und Abkommen wird zur neuen Weltunordnung, in der politische Wölfe bestimmen, wohin das Rudel ziehen muss.
Und während in Brüssel der EU-Gipfel vorbereitet wird, lesen wir die Schlagzeilen, die ihn jetzt schon prägen. Stefan Cornelius, Chef der Außenpolitik der Süddeutschen Zeitung, guten Abend.
Hallo, Frau Sauter.
Die Wiederwahl des russischen Präsidenten Putin, der Giftgasanschlag auf einen russischen Ex-Spion in London, der Handelsstreit mit den USA. Sieht so aus, als würden Konflikte schneller als früher entstehen und sie geschehen gleichzeitig. Ist das das, was heute anders als gestern ist?
Ich glaube, die Ereignisdichte und das Tempo wirkt auch deswegen so bedrohlich auf uns, weil wir früher in einem anderen Ordnungsrahmen waren. Wir waren früher natürlich gefangen beziehungsweise besser sortiert in einer polarisierten Welt, in einer Welt mit zwei Polen, mit dem Westen und mit dem damaligen Ostblock, und das hat sich dann in den 90er Jahren aufgelöst. Wir haben dann 20 Jahre des Übergangs gehabt und nun zerfallen diese Ordnungen, in denen wir leben. Wir leben in einer multipolaren Welt, manche sagen in einer nonpolaren Welt, das heißt, es gibt gar keine Pole mehr, und deswegen wirken auf einmal sehr viele Kräfte und wir spüren sie auch unmittelbar. Dazu kommt die Kommunikation. Wir reden ständig über alles. Die Menschen, die Hörer, die Leser nehmen permanent Informationen auf und viele sind auch überfordert davon.
Aber in dieser Kommunikation, wir lesen alles und nehmen es gleichzeitig fest, stellen es gleichzeitig fest, sticht ja etwas heraus. Zum Beispiel der Satz der Kanzlerin vom vergangenen Jahr: Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, sind ein Stück weit vorbei. Ist das die Welt von heute? Keine verlässliche Sicherheitsgarantie für Deutschland?
Ich würde es nicht ganz so radikal formulieren, aber die Kanzlerin sagt solche Sätze nicht unüberlegt. Sie hat diesen Satz gesagt, nachdem sie vom G7-Gipfel in Taormina kam und zum ersten Mal Trump erlebte, in so einem Format, in diesem Treffen der eigentlich Verbündeten. Sie war schockiert und sie wollte nicht, dass sie kurz vor dem Wahlkampf in eine Debatte getrieben wird, in eine Entscheidung getrieben wird. Kann ich weiter mit Trump arbeiten oder muss ich mich gegen ihn stellen? Also hat sie von sich aus in einem Bierzelt in Bayern diesen sehr radikalen Satz gesagt, der im Kern aber eine Wahrheit hat, nämlich dass tatsächlich sich selbst dieses westliche Bündnisgeflecht nicht auflöst, aber dass es geschwächt wird, dass es unter Druck steht und dass wir uns stärker auf uns verlassen müssen, weil auch Stärke anziehend ist. Wenn wir in Europa, in der Europäischen Union, mit unseren Verbündeten weiter auf einer regelbasierten Ordnung handeln wollen, müssen wir diesen Partnern die Regeln auch nennen. Und wir müssen ihnen glaubwürdig klar machen, dass wir sie durchsetzen können. Das geht dann auch nur mit Stärke. In Deutschland glaubt man immer, Außenpolitik ist so eine Frage des guten Zuredens und vielleicht am Ende des Geldbeutels. Das ist eine Sicht, die leider sehr, sehr wenige andere Länder teilen. Und sehr viele Länder sind im Moment da draußen unterwegs auf der Suche nach dem eigenen Vorteil, den sie auch mit sehr brachialen Methoden durchsetzen wollen. Und da muss man gelegentlich auch nicht minder brachial gegenhalten.
Und noch etwas scheint die Welt von gestern zu sein, dass die Europäische Union fest, stabil und zukunftsgewiss ist. Die Briten verlassen die Union. Es gibt außerdem im Innern der EU einen Konflikt mit den mitteleuropäischen Staaten, Polen und Ungarn, über rechtsstaatliche Prinzipien und die Migration. Sind das schon erste Zerfallserscheinungen, dass die EU als wertegebundenes europäisches Projekt müde geworden ist?
Müde geworden, ja, aber noch nicht Zerfall. Also wir müssen wirklich auch vorsichtig sein, wie radikal wir Dinge beurteilen. Ich würde deswegen sagen, ja, wir sehen beide Tendenzen. Wir sehen eine EU, die tatsächlich unter Stress steht, der Brexit und auch die von Ihnen genannten mitteleuropäischen Mitgliedstaaten mit ihren eigenen Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit widersetzen sich dem Vereinigungsgedanken, der Union zugrunde liegt, und die Briten möchten gar nicht mehr daran teilhaben, andererseits schon unter gewissen Regeln. Andererseits sehen wir zum Beispiel auch in der Reaktion auf die Ereignisse in Großbritannien mit dem Giftanschlag, dass die Union auf einmal spürt, dass sie nur gemeinsam stark ist. Was möchte ein kleines Land wie die Niederlande, wie Luxemburg, wie die Slowakei? Was möchten diese Staaten ausrichten in diesem gewaltigen Weltkonzert? Es geht nur gemeinsam als Handelspartner, gemeinsam auch als eine Sicherheitspartnerschaft, gemeinsam als eine Interessen- und eine Wertegemeinschaft. Und ich glaube, dass wir in den nächsten Monaten in dem großen Thema Reform der Europäischen Union, der auch der Frage, wo wir das Geld verteilen und wie, dass wir in all diesen Dingen eine Rückvergewisserung haben werden. Funktioniert das noch oder nicht? Und diese Vergewisserung wird mit sehr, sehr harten Argumenten ausgefochten werden. Und vielleicht wird auch Großbritannien am Ende dieses Prozesses nicht das einzige Land sein, das dann sich von der EU abwendet.
Und auch das ändert sich gerade, das Vertrauen in die Zukunft. Der neue deutsche Außenminister darf das so natürlich nicht sagen. Aber für uns alle in der Öffentlichkeit ist es spürbar. Die Politik ist getrieben von Ereignissen, die rasch und gleichzeitig geschehen, dass Verbündete wie die USA unberechenbar werden, dass man nicht weiß, was Putin oder was der türkische Präsident als nächstes aushecken. Ist das die neue Welt? Immer in Alarmbereitschaft?
Es ist auch Teil unseres, sage ich mal ganz pathetisch, Nationalcharakters, dass wir sehr pessimistisch sind oder dass wir sehr wenig Vertrauen haben. Dieser Stress, den wir wahrnehmen, wird in sehr vielen europäischen Ländern nicht so unmittelbar wahrgenommen. Und deswegen rate ich auch und mahne etwas zur Gelassenheit. Ja, die Ereignisse bedrängen uns. Sie kommen in einer enorm schnellen Taktung daher und wir stehen täglich unter Druck, Entscheidungen zu treffen. Aber gleichzeitig ist das die Natur der Politik. Und wenn wir im Kern schauen, wie stabil unser Land ist und selbst das nach einer sehr, sehr langen Regierungsbildung tatsächlich so etwas funktioniert wie unsere Demokratie, dann muss ich sagen, ja, da gibt es enorm viel Instabilität und Unwägbarkeiten draußen in der Welt, aber wir müssen uns deswegen nicht verzagen. Dieses Land ist groß, es ist ökonomisch unglaublich mächtig, es hat Nachbarn, das sich auch an dieser Stärke und an dieser Stabilität, die Deutschland projiziert, anlehnen möchten. Und deswegen ist, glaube ich, etwas mehr Vertrauen und auch Selbstbewusstsein in unser System gar nicht mal so schlecht, anstatt immer nur auf die nächste Krise zu gucken.
Stefan Cornelius, Leiter der Außenpolitik der Süddeutschen Zeitung. Besten Dank für das Gespräch.
Ja, bitteschön.
Und wir blättern jetzt mal kurz in den schriftlichen Erinnerungen eines Europäers, deren Überschrift für unsere heutige Ausgabe des Tags in HR2 Pate stand. Es ist die Welt von gestern. Geschrieben hat sie der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig 1941 im brasilianischen Exil, wohin er vor den Nazis geflohen war. Und das Kapitel, das wir ausgewählt haben, heißt »Die Welt der Sicherheit«. Zweig meinte »Die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg«. Das ist allerdings ein Text, der heute im Jahr 2018 irgendwie ziemlich aktuell klingt.
Wenn ich versuche, für die Zeit vor dem Ersten Weltkriege, in der ich aufgewachsen bin, eine handliche Formel zu finden, so hoffe ich am prägnantesten zu sein, wenn ich sage, es war das goldene Zeitalter der Sicherheit. Alles in unserer fast tausendjährigen österreichischen Monarchie schien auf Dauer gegründet und der Staat selbst der oberste Garant dieser Beständigkeit. Die Rechte, die er seinen Bürgern gewährte, waren verbrieft vom Parlament, der frei gewählten Vertretung des Volkes, und jede Pflicht genau begrenzt. Jeder wusste, wie viel er besaß oder wie viel ihm zukam, was erlaubt und was verboten war. Alles hatte seine Norm, sein bestimmtes Maß und Gewicht. Wer ein Haus besaß, betrachtete es als sichere Heimstatt für Kinder und Enkel. Hof und Geschäft vererbte sich von Geschlecht zu Geschlecht. Alles stand in diesem weiten Reiche fest und unverrückbar an seiner Stelle. Und an der höchsten der greise Kaiser. Aber sollte er sterben, so wusste man oder meinte man, würde ein anderer kommen und nichts sich ändern in der wohlberechneten Ordnung. Niemand glaubte an Kriege, an Revolutionen und Umstürze. Alles Radikale, alles Gewaltsame schien bereits unmöglich in einem Zeitalter der Vernunft.
Mit diesem Text kann man ja auch die Wirklichkeit jetzt betrachten. Halten wir nicht auch alles Radikale, alles Gewaltsame für unmöglich in einem Zeitalter der Vernunft, das zumindest bisher von Verträgen gesichert war? Oder ist das tatsächlich die Welt von gestern? Diese Fragen haben eine aktuelle Erdung, schaut man nämlich auf die Pläne, die der russische Präsident Putin im Umgang mit der Türkei verfolgt. Die ist Mitglied unseres westlichen Clubs, ist Mitglied der NATO und damit ein Baustein unserer gemeinsamen Sicherheit. Das war bis vor kurzem Gewissheit. Aber jetzt scheint nichts mehr undenkbar, sagt unser NATO-Korrespondent Kai Küstner.
Erst die Entlassungswelle in der türkischen Offiziersriege nach dem vereitelten Putsch. Dann der offen ausgetragene Streit mit Berlin. Zuletzt das Zerwürfnis mit den USA wegen der Offensive Ankaras gegen die Kurden in Nordsyrien. Es gibt eigentlich auch so schon genug Themen, mit denen die Türkei die Nerven beim Militärbündnis NATO strapaziert. Eines, über das man im Brüsseler Hauptquartier aber ganz besonders ungerne redet, ist der S-400-Raketendeal. Zwei Batterien von Luftabwehrraketen hat das NATO-Mitglied Türkei lieber in Moskau bestellt als bei westlichen Partnern. Eine Shoppingtour mit Folgen. Das bedeutet, dass sie dann 100 oder 200 russische Berater in türkischen Militärstützpunkten sitzen haben, neben türkischen Luftwaffenoffizieren, die für die NATO arbeiten. Das alleine ist schon unglaublich, erklärt der ehemalige Botschafter der EU in der Türkei, Mark Pierini. Dass die russischen Raketen nicht mit NATO-Technologie gekoppelt werden können, versteht sich von selbst. Darüber hinaus aber stammen sämtliche Militärjets der Türkei aus den USA. Wollte die NATO also verhindern, dass wichtige Informationen, wie man Luftabwehrsysteme auszutricksen gedenkt, an Moskau gehen, müsste man theoretisch den Bündnispartner Türkei vom Informationsfluss abschneiden. Eine absurde Situation. Wenn der Verkauf aber besiegelt ist, wird der echte Test darin bestehen, ob US-Präsident Trump Sanktionen in Kraft setzt. Die USA, erklärt Pierini, könnten ja theoretisch Strafmaßnahmen gegen russische Exporte verhängen. Nicht scheint undenkbar, angesichts des Zustands völliger Zerrüttung, in dem sich die Beziehungen Ankara-Washington befinden. NATO-Partner, die sich sozusagen Auge in Auge gegenüberstehen, seien ganz im Interesse Moskaus, meint Türkei-Kenner Pierini. Die Türkei ist für Russlands Präsident Putin ein sehr interessantes Werkzeug, um die NATO zu untergraben. Mit beißender Kritik an ihrem strategisch so extrem wichtigen Bündnispartner Türkei hält sich die Militärallianz naturgemäß zurück. Gerade Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte sich in der Vergangenheit stets hinter den Kulissen als Vermittler betätigt, auch als die Türkei und die Deutschen aneinander gerieten. Eine Rolle, die er offenbar nicht durch zu scharfe Rhetorik gefährden will. So forderte Stoltenberg zwar, Ankara möge die NATO-Partner über die Offensive auf dem Laufenden halten, griff aber ansonsten auf seine Standardsätze zu dem Thema zurück. Die Türkei hat legitime Sicherheitssorgen. Kein NATO-Alliierter hat mehr unter Terrorangriffen gelitten als die Türkei. Natürlich hat das Land das Recht, sich mit diesen Sicherheitsbedenken zu befassen. Aber es sollte das in einer angemessenen und maßvollen Weise tun. In jedem Fall ist klar, nicht nur weil die Türkei in Syrien eine Art Zweckehe mit Russland eingegangen ist, wächst die Sorge um den schwierigen Verbündeten innerhalb der NATO. Verlieren will man ihn nicht, verbannen kann man ihn ohnehin nicht. Das sehen die NATO-Regularien gar nicht vor. Also bleibt nur eins, der Versuch, irgendwie miteinander auszukommen. So unbefriedigend diese Beziehung auch derzeit sein mag.
Die Türkei ist Putins Werkzeug, um die NATO zu untergraben. Ein Schlüsselsatz aus dem Beitrag des Kollegen eben. Reden wir also über Putin. Und zwar mit dem Russland-Fachmann Gerhard Mangott, Professor für internationale Beziehungen an der Uni in Innsbruck. Guten Abend.
Guten Abend.
Professor Mangott, ist das auch Ihre Einschätzung, dass Putin die NATO spalten will, um sie zu schwächen?
Nun, wenn sich Wladimir Putin etwas wünschen könnte, dann zweifellos. Aber ich denke, die Sorge ist unbegründet und man macht sich in Moskau auch keine wirklichen Illusionen über einen solchen Austritt der Türkei aus der NATO. Die Türkei ist aber wirklich wichtig für die russische Außenpolitik. Sie ist der Partner neben dem Iran für das Finden einer politischen Lösung in Syrien. Die Türkei ist ein wichtiger Energiepartner, ist zweitgrößter Erdgasimporteur für russisches Erdgas, ist wichtig für die Rüstungsindustrie. All das bindet beide zueinander und das ist, warum die Türkei wichtig ist. Putin sucht diese Nähe aus politischen Gründen, aber nicht, um die NATO zu spalten.
Und wie wichtig ist für Putin die EU? Nimmt er unsere Union überhaupt wahr als ein Bündnis auf Augenhöhe? Empfindet er sich selbst als europäische Macht, also sein Russland als europäische Macht?
Nun, Russland und die Russen fühlen sich tatsächlich als europäische Macht, aber die russische Politik sieht sich gleichzeitig auch als asiatische Macht. Man sieht sich als eigenständige Zivilisation mit einem eigenen traditionellen Wertehintergrund und da hat die Europäische Union vor einigen Jahren wirklich aufgehört, für Russland ein Rollenmodell zu sein. Und die Europäische Union war für Russland, war für die russische Führung eigentlich auch nie der beliebte Partner, jedenfalls nicht die europäischen Institutionen. Man hat lieber die europäische Politik bilateralisiert, also mit den großen Mächten Deutschland, Frankreich, Italien und dem Vereinigten Königreich die Kontakte intensiviert. Aber man wollte sich nie mit solchen Staaten wie Slowenien oder Lettland gemeinsam an einen Tisch setzen.
Aber auf der Weltkarte sind für Putin selbstverständlich die USA der wichtigere Akteur als die Europäische Union, da machen wir uns gar nichts vor. Wie die USA ihr Verhältnis zu Russland definieren und umgekehrt, das ist allerdings auch für uns von entscheidender Bedeutung. Wie ist denn derzeit das Verhältnis Russland-USA? Sind die beiden Länder wieder Feinde wie im Kalten Krieg?
Ich denke, wir sind sehr nahe an einer Situation wie im Kalten Krieg. Die Beziehungen sind zerrüttet und beide Seiten geben einander die Schuld daran. Die Erzählung über die letzten 25 Jahre ist in den USA und in Russland völlig unterschiedlich. Mit Trump gab es ja kurzzeitig die Hoffnung, es könnte eine Annäherung geben, aber das ist nicht passiert. Die Beziehungen haben sich sogar verschlechtert und das hängt vor allem mit drei Gründen zusammen. Vor allem Trump hatte zwar impulsiv emotionale Äußerungen über Putin gemacht, aber hatte nie eine Russland-Strategie. Zweitens, Russland ist ein toxisches Thema in den USA und Trump kann keine Zugeständnisse machen, um nicht den Vorwurf zu begründen, er sei eigentlich eine Marionette Russlands. Und zum Dritten, es gibt in der Führung der USA viele Veto-Akteure, Trumps eigenes Sicherheitskabinett, aber vor allem den Kongress, der eine positive Beziehung zu Russland nicht zulässt.
Auch das gehört ja zur Welt von heute. Gestern war die Politik im Weißen Haus berechenbar. Seit Trump dort regiert, ist sie unberechenbar. Aber ist denn Putin berechenbar für den Westen? Er ist bis 2024 gewählt. Eine lange Zeit.
Die russische Außenpolitik ist tatsächlich sehr viel berechenbarer als zumindest die derzeitige amerikanische Außenpolitik. Putin hat gegenüber seinen westlichen Partnern, wie er sie nennt, klare rote Linien gezogen, was er zu akzeptieren bereit ist und was nicht. Er hat auch deutlich gemacht, dass er überall dort, wo der Westen sich zurückzieht, russischen Einfluss ausdehnen wird. Die Sorge, die man aber haben muss gegenüber der russischen Außenpolitik unter Putin, ist, dass Putin sehr risikofreudig ist, also sehr viel Risiko geht in seinen außenpolitischen Entscheidungen und eben auch gewaltaffin ist, bereit ist, Gewalt einzusetzen, um russische Interessen zu befördern. Das ist das Schwierige an Russlands Außenpolitik.
Und das ist auch etwas, was man in Berlin begreifen muss?
Zweifellos, aber ich glaube, in Berlin hat man das längst getan. Die Bundeskanzlerin ist eine, die eine sehr realistische Sicht Putins hat. Aber in Berlin begreift man auch, dass Russland Interessen hat, die man entweder versucht, in einem Interessensausgleich zu befriedigen, einen Interessensausgleich zwischen beiden Seiten, oder aber, wenn man das nicht schafft oder wenn man das nicht will, dass man abgleitet tatsächlich in eine Beziehung, die von Eindämmung und von Abschreckung geprägt ist. Und damit wären wir dann endgültig zurück im Kalten Krieg 2.0.
Erläuterung von Gerhard Mangott, Russland-Fachmann an der Uni Innsbruck. Besten Dank. Sehr, sehr gerne. Zurück zu Stefan Zweig, zu seinen 1941 im Exil geschriebenen Erinnerungen eines Europäers mit dem Titel »Die Welt von gestern«. Er beschreibt, wie Sicherheit vor dem Ersten Weltkrieg eine beherrschende Rolle im Gefühlshaushalt der K&K-Monarchie spielte und, kann man nach der Lektüre hinzufügen, heute für uns ebenfalls.
Dieses Gefühl der Sicherheit war der anstrebenswerteste Besitz von Millionen, das gemeinsame Lebensideal. Nur mit dieser Sicherheit galt das Leben als lebenswert. Das Jahrhundert der Sicherheit wurde das goldene Zeitalter des Versicherungswesens. Man assekurierte sein Haus gegen Feuer und Einbruch, sein Feld gegen Hagel und Wetterschaden, seinen Körper gegen Unfall und Krankheit. Man kaufte sich Leibrenten für das Alter. Schließlich organisierten sich sogar die Arbeiter, eroberten sich einen normalisierten Lohn und Krankenkassen. Nur wer sorglos in die Zukunft blicken konnte, genoss mit gutem Gefühl die Gegenwart. An barbarische Rückfälle wie Kriege zwischen den Völkern Europas glaubte man so wenig wie an Hexen und Gespenster. Beharrlich waren unsere Väter durchdrungen von dem Vertrauen auf die unfehlbar bindende Kraft von Toleranz und Konzilianz. Redlich meinten sie, die Grenzen von Divergenzen zwischen den Nationen und Konfessionen würden allmählich zerfließen ins gemeinsam Humane und damit Friede und Sicherheit, diese höchsten Güter, der ganzen Menschheit zugeteilt sein.
Das schrieb Stefan Zweig vor seinem Selbstmord in Brasilien. Und gilt das nicht auch für uns heute? Oder anders gefragt, wie sicher ist denn das Friedensprojekt Europäische Union? Klar ist, Sicherheit hängt nicht von uns allein ab. Über sie wird auch woanders entschieden, zum Beispiel in Syrien. Was sich dort entwickelt, das betrachtet die EU eher stumm von außen. Aber tatsächlich hängen wir mittendrin. Anscheinend kämpft die türkische Armee in Nordsyrien mit deutschen Leopardpanzern gegen die Kurden. Der Konflikt zwischen Kurden und Türken wird auch auf deutschen Straßen ausgetragen. Und außerdem ist die Türkei ein NATO-Land. Was also in Syrien passiert, betrifft uns unmittelbar. Aber was genau passiert dort gerade? Unser Korrespondent in Istanbul, Christian Butkareit, der berichtet es.
Geduldig warten Männer und Frauen vor den Lastwagen des türkischen Roten Halbmondes. Kartons mit Lebensmitteln werden ausgeladen und an die Bevölkerung Afrins verteilt. Schon an Ort und Stelle gibt es etwas zu essen, sagt Ibrahim Alten vom Roten Halbmond und zeigt auf die Töpfe.
Es gibt heute Bohnen, Reis, Joghurt und Brot.
Auch der türkische Katastrophenschutz Afad ist nach Afrin gekommen. Während im Hintergrund Kämpfer der Freien Syrischen Armee immer noch Freudenschüsse in die Luft abgeben, erklärt Afad-Direktor Mehmet Gülolu:
Zweck der Operation Olivenzweig ist auch eine sichere Zone für Zivilisten zu schaffen. Deshalb sind wir gleich nachdem die Stadt eingenommen wurde, hierher gekommen, um zu sehen, was an humanitärer Hilfe nötig ist.
Die Familie von Abu Muhammad wird das in der Stadt Afrin allerdings nicht mehr miterleben.
Wir haben in der Ortschaft Bulbul gelebt, nahe der türkischen Grenze. Wegen der Kämpfe sind wir nach Afrin geflohen. Jetzt gehen wir zurück. Das ist sicherer.
Wohl alle Menschen in Afrin sind froh, dass die Kämpfe vorbei sind und die Stadt nicht völlig in Schutt und Asche gelegt wurde. Darüber hinaus bewerten die Einwohner den Einmarsch der Türken und der Freien Syrischen Armee höchst unterschiedlich. Diese Mutter von 15 Kindern ist froh, dass die Türken nun da sind. Ihre älteren Söhne hatte die YPG zur Verteidigung Afrins rekrutiert. Doch wie lange werden die Türken in Afrin bleiben und was kommt danach? Selbst Einwohner, die strikt gegen die türkische Invasion waren, hätten es nun lieber, wenn die Türken noch ein wenig blieben und sie nicht mit den Kämpfern der Freien Syrischen Armee alleine ließen.
Jetzt, wo die Freie Syrische Armee in Afrin ist, hatten wir gehofft, in Frieden leben zu können. Eingetreten ist das Gegenteil. Die Freie Syrische Armee hat unsere Fahrzeuge gestohlen, unsere Häuser und unsere Geschäfte geplündert. Wir fühlen uns obdachlos in der eigenen Heimat. Es gibt weder Essen, Trinken noch Sicherheit.
Was genau die Türkei mit Afrin vorhat, sobald die Grundversorgung wiederhergestellt ist, sagt sie nicht. Fest stehe allerdings eines, sagt Regierungssprecher Bekir Bosta.
Wir werden dort nicht bleiben. Wir sind keine Besatzungsmacht. Das Ziel dieser Operation ist die Befreiung der Region von Terrorismus, die Herstellung von Frieden, Sicherheit, Vertrauen und Stabilität sowie die Rückgabe der Region an ihre wahren Bewohner.
Doch wer sind die wahren Bewohner der zuletzt kurdisch kontrollierten Enklave Afrin? Staatspräsident Erdogan meint die Antwort zu kennen.
Afrin
Die Bevölkerung der Region Afrin besteht zu 50% aus Arabern, zu 35% aus Kurden, die allerdings erst später dort angesiedelt wurden, sowie aus 6-7% Turkmenen.
Sollte es tatsächlich so sein, wäre das für Ankara gut. Araber und Turkmenen gelten als türkeifreundlich, anders als viele Kurden. Als ein Vorbild für Afrin könnte Jarabulus gelten. Die Stadt an der türkischen Grenze war von der Terrormiliz Islamischer Staat befreit worden. Seitdem entsteht dort eine Türkei im Kleinen. Strom und Wasser kommen aus der Türkei. Im neuen Krankenhaus werden Patienten von einem Erdogan-Porträt begrüßt und die Schulkinder lernen Türkisch statt Französisch. Selbst die türkische Post hat in Jarabulus eine Filiale eröffnet.
Sie hören H2 der Tag, Abschied von gestern. Auf der Suche nach einer neuen Weltordnung. Was haben wir eben über die Türkei in Syrien erfahren? Ist das noch Selbstverteidigung oder schon ein Angriffskrieg des NATO-Landes? Die Frage geht an Professor Günther Meyer, Fachmann für die arabische Welt an der Uni Mainz. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Sauter.
Also, wie bewerten Sie das Verhalten unseres NATO-Partners Türkei?
Ja, dieser NATO-Partner Türkei ist Teil eines Stellvertreterkrieges in Syrien, ein Stellvertreterkrieg, der sich auf globaler Ebene abspielt zwischen den USA und Russland, auf regionaler Ebene eben auf der Basis der Türkei und den Kurden, sowie der grundsätzliche Gegensatz zwischen dem sunnitischen Saudi-Arabien und dem schiitischen Iran und dann auf innersyrischer Ebene zwischen der säkularen Regierung, die vor allem die Minderheiten innerhalb Syriens unterstützt, die Alawiten, die Christen, Ismailiten, Jesiden und ähnliches, gegenüber der sunnitischen Mehrheit. Und in dieser sunnitischen Mehrheit dort haben wir die verschiedenen dschihadistischen Terroristen. Und hier mischt die Türkei mit, indem sie vor allem als Gegner die Kurden ansieht, die im Norden des Landes leben, Afrin im Nordwesten und der Hauptbereich der Kurden im Nordosten. Das heißt, es geht Erdogan vor allem darum, zu verhindern, dass diese Kurden im Norden einen eigenen Staat errichten, der von der JPD, das heißt einer kurdischen Gruppe, die als Ableger der PKK innerhalb der Türkei als Terrororganisation angesehen, eine Bedrohung für die Türkei darstellt. Das ist das Hauptinteresse von Erdogan, um hier im Norden Syriens unter allen Umständen zu verhindern, dass ein unabhängiger kurdischer Staat entsteht.
In Syrien begegnen wir auch Putins Russland und seiner Großmachtpolitik. Aber auch die USA sind in Syrien aktiv. Allerdings nimmt man das bei uns weniger wahr. Was tun denn die USA und ihre Truppen in Syrien?
Die Zielsetzung der USA besteht darin, unter allen Umständen erst einmal zu verhindern, dass Russland sich hier auf Dauer gemeinsam mit dem Iran, der Iran insbesondere als Gegner von Israel, sich hier in Syrien etablieren kann. Und deshalb hat die USA 1915, das heißt genau gesagt 10 Tage nachdem Russland mit seiner Luftwaffe dem syrischen Regime zu Hilfe gekommen ist, in Nordostsyrien die sogenannten syrischen demokratischen Kräfte etabliert. Das heißt, kurdische Bodentruppen, die eingesetzt worden sind, um im Norden Syriens zunächst den Islamischen Staat zu vernichten, während die USA mit einer internationalen Allianz den IS bombardiert hat, mit der Luftwaffe angegriffen hat. In der Zwischenzeit ist der IS weitgehend vernichtet, aber die USA bleibt im Nordosten mit der klaren Zielsetzung, den gesamten Osten, nicht nur den Nordosten, wo die Kurden sind, sondern den gesamten Osten des Landes abzuspalten unter die Kontrolle der den übrigen Bereich, also im Norden unter die Kontrolle der Kurden, der übrige Bereich im Osten unter die Kontrolle der Freien Syrischen Armee zu bringen, im Wesentlichen Dschihadisten, die gegen Assad kämpfen, um auf diese Art und Weise Assad selber zu stürzen.
Das ist für Fachleute vielleicht noch verständlich, für Laien, was den Nahen Osten angeht, gar nicht mehr. Was wir aber alle hier verstehen, weil wir es im Fernsehen auch sehen, in Bildern, dass die syrische Zivilbevölkerung durch diese militärische Einmischung von außen geknebelt, geknechtet und vernichtet wird. Für diese Zivilbevölkerung ist das ja auch ein Abschied von gestern, von staatlicher Souveränität des alten Syriens, die es nicht mehr gibt, von Sicherheit. Rechnen Sie mit einer neuen Fluchtwelle aus Syrien? Könnte uns das in Zukunft wieder betreffen?
Das hängt ganz darauf, es kommt ganz darauf an, wie die USA ihre weitere Strategie durchsetzen werden. Das heißt, sie haben jetzt vor, auch den gesamten Osten des Landes abzuspalten. Wir hätten dann im Nordosten einen kurdischen Staat mit amerikanischer Kontrolle, im Nordwesten von den Türken besetzt mit Unterstützung von Dschihadisten, von syrischen Terroristen, einen zweiten Staat. Und das, was dann auch übrig bleibt, das würde zum größten Teil dann von dem Assad-Regime kontrolliert werden. Also eine solche Zerschlagung Syriens mit erneuten und auch direkten militärischen Eingreifen der USA jetzt, das könnte in der Tat zu einer weiteren massiven Verschärfung der militärischen Auseinandersetzungen führen mit noch höheren Opfern. Ob es dann allerdings auch wieder zu Flüchtlingswellen kommt, die ins Ausland gehen, das sei noch dahingestellt, denn große Teile des Gebietes unter Bashar al-Assad sind gegenwärtig weitgehend befriedet. Und die Außengrenzen, gerade auch die Türkei, sind abgeschirmt, sodass es sich vor allem um Flüchtlingswellen handelt, die als Binnenflüchtlinge innerhalb des Landes aus einem Gebiet in ein anderes Gebiet wechseln werden.
Was Sie eben beschrieben haben, ist keine neue Weltordnung, aber eine neue Ordnung zumindest für Syrien, aber eigentlich für den gesamten Nahen Osten. Wer wird da die Vorderhand haben?
Diese Frage wird in dem sogenannten Stellvertreterkrieg, den ich eben charakterisiert habe, in der Auseinandersetzung zwischen Trump und Putin entschieden. Mhm. Gerade was wir jetzt gesehen haben in den letzten Wochen, die klare Positionierung, in dem die neuesten Waffen von Russland nach Syrien verlegt worden sind, auch die jüngste Drohung der UN-Botschafterin Nikki Haley im Weltsicherheitsrat, die darauf abzielt, dass sie klipp und klar gesagt hat, wir werden mit Marschflugkörpern Syrien angreifen, wenn das brutale Vorgehen etwa in Osteuropa gegen die Zivilbevölkerung weiter vorgeht. Hier zeichnet sich eine weitere Eskalation auf höchster Ebene, eine direkte Konfrontation zwischen den USA und Russland ab. Auch die jüngsten Aussagen des UN-Verteidigungsministeriums, das davor warnt, dass inzwischen in der US-Militärbasis in Syrien nahe der jordanischen Grenze Atamf Dschihadisten an chemischen Kampfstoffen ausgebildet werden, mit denen sie unter falscher Flagge, das heißt unter der Vorgabe, das Assad-Regime hat Giftgas eingesetzt, zahlreiche Todesopfer verursachen, um so dann eine Rechtfertigung eines US-Angriffes vorzunehmen. Das heißt, hier zeichnet sich eine krisenhafte Entwicklung ab, die auf eine direkte Konfrontation zwischen USA und Russland hinausläuft.
Und das wird dann auch uns betreffen, Professor Günther Meyer. Besten Dank nach Mainz. Und wir lassen noch einmal Stefan Zweig zu Wort kommen aus seinen Erinnerungen eines Europäers. Er war ja jüdischer Großbürger und beschreibt, wie sich seine Eltern in Wien sicher fühlten, ehe der große Krieg 1914 ausbrach und die alte Welt zertrümmerte. Ob sich wohl auch wohlhabende Sunniten in Damaskus so sicher gefühlt haben vor dem Bürgerkrieg 2011, ehe ihre alte Welt zerbrach?
Heute, da das große Gewitter sie längst zerschmettert hat, wissen wir endgültig, dass jene Welt der Sicherheit ein Traumschloss gewesen. Aber doch, meine Eltern haben darin gewohnt, wie in einem steinernen Haus. Kein einziges Mal ist ein Sturm oder eine scharfe Zugluft in ihre warme, behagliche Existenz eingebrochen. Freilich hatten sie noch einen besonderen Windschutz. Sie waren vermögende Leute, die allmählich reich und sogar sehr reich wurden, und das polsterte in jenen Zeiten verlässlich Fenster und Wand. Ihre Lebensform scheint mir dermaßen typisch für das sogenannte gute jüdische Bürgertum, das der Wiener Kultur so wesentliche Werte gegeben hat und zum Dank dafür völlig ausgerottet wurde, dass ich mit dem Bericht ihres gemächlichen und lautlosen Daseins eigentlich etwas Unpersönliches erzähle. So wie meine Eltern haben 10.000 oder 20.000 Familien in Wien gelebt, in jenem Jahrhundert der gesicherten Werte.
Und jetzt nach Washington. Dort regiert seit Januar vergangenen Jahres ein unsicherer Kantonist im Weißen Haus und er droht uns mit Handelskrieg. Der neue Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat in den vergangenen 48 Stunden versucht, das Schlimmste abzuwehren. Aber auch das ist die neue Welt. Wir müssen versuchen, unseren Verbündeten bei der Stange zu halten. Über den Stand der Dinge Martin Ganselmeier.
In der Sache hart, aber die Gesprächsatmosphäre zwischen Wilbur Ross und ihm sei sehr gut gewesen, zog Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ein positives Fazit seines Antrittsbesuchs. Dies liege vielleicht auch daran, dass sie beide schon früher viel mit Kohle und Stahl zu tun hatten. Ross als Unternehmer, er als saarländischer Politiker mit der Dillinger Hütte im Wahlkreis. Jedenfalls habe man gemeinsam den Eindruck gewonnen, dass es im Handelsstreit doch noch zu einer Lösung kommen könne, um einen schweren Handelskonflikt zu verhindern. Wie eine Einigung aussehen könne, dazu wolle er keine Angaben machen, um eine mögliche Lösung nicht zu gefährden. Dass sich die EU nicht auseinanderdividieren lasse, das habe auch die US-Regierung verstanden.
Wir haben klargemacht noch einmal, dass Europa in dieser Frage geschlossen ist und dass Europa als Einheit gesehen werden muss von der amerikanischen Seite.
Eines deutete Altmaier jedoch an, eine umfassende Lösung in den strittigen Punkten ist bis Freitag nicht zu schaffen. Dann sollen die Zölle auf ausländischen Stahl und Aluminium in den USA in Kraft treten.
Ich bin auch ganz sicher, dass wir inhaltlich einige Wochen brauchen werden, um zu einer vernünftigen Lösung zu gelangen. Es geht um einen Zeitraum von Wochen und Monaten.
Bis Freitag sei jedoch ein positives Signal möglich. Sollten die Strafzölle am Freitag dennoch in Kraft treten, so Altmaier, werde die EU nicht sofort Gegenmaßnahmen ergreifen. Die Liste möglicher US-Produkte wie Whisky, Jeans oder Motorräder sehe keinen Automatismus vor.
Diese Liste besagt ja, dass nach dem Inkrafttreten der amerikanischen Maßnahmen innerhalb von 90 Tagen Zeit ist für Gespräche und für Prüfungen, ob die Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Und unser Ziel ist es nicht, möglichst schnell Gegenmaßnahmen in Kraft zu setzen, sondern unser Ziel ist es, Maßnahmen auf beiden Seiten zu vermeiden.
Dem Bundeswirtschaftsminister geht es um Kompromisse und Deeskalation. Auch heute, wenn er den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer trifft. Zeitgleich suchen EU-Handelskommissarin Malmström und Wilbur Ross eine Lösung. Denn ein transatlantischer Handelskrieg würde allen schaden, vor allem der deutschen Exportwirtschaft. Entgegenkommen signalisiert Altmaier auch bei Trumps Forderung, Deutschland müsse die Verteidigungsausgaben deutlich in Richtung 2% des Bruttoinlandsproduktes erhöhen.
Was er zu Recht auch erwarten kann, ist, dass die NATO die Zusagen einhält, die sie dem Präsidenten Obama bereits gemacht hat. Das war kein Beschluss, der uns aufgezwungen ist von außen, sondern das war eine gemeinsame Erklärung der NATO und an diese Erklärung fühlen wir uns gebunden.
Unterdessen berichten US-Medien, dass Donald Trump noch in dieser Woche umfassende Strafzölle gegen China verhängen will, in Höhe von 60 Milliarden Dollar, in den Bereichen Technologie, Telekommunikation und geistiges Eigentum. Für diesen Fall hat die chinesische Regierung mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht.
Der Ausgang dieses Konflikts ist offen. Ob Trump sich bis Freitag entscheidet, für Europa doch Ausnahmen von Strafzöllen auf Aluminium und Stahl zu machen, wir wissen es nicht. Vielleicht weiß er es selber noch nicht. Und was bedeutet das alles für uns? Müssen wir Abschied nehmen von gestern, wo Freund und Feind klar definierbar waren, wo wir uns auf Verbündete verlassen konnten, wo wir uns in Europa in Sicherheit wähnten? Professor Thomas Jäger, Sie forschen und lehren transatlantische Beziehungen und Sicherheitspolitik an der Uni Köln. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Sauter.
Die Krisen und Konflikte kommen schneller und gleichzeitig. Was bedeutet das für die deutsche Außenpolitik?
Dass sie sich nicht mehr so behaglich einrichten kann, wie man das über Jahrzehnte getan hat. Wobei man mit dem Blick zurück auch sagen muss, Konflikte, Krisen gab es damals auch. Auch im Ost-West-Konflikt gab es enorm scharfe Krisen. Die Krisen um Berlin, die Krisen um Kuba oder etwa die um den Suezkanal, die die NATO auch damals vor eine Zerreißprobe gestellt hat. Was momentan fehlt, und das ist, glaube ich, das entscheidende Kennzeichen, ist, dass es niemanden gibt, der den Westen führt, der bereit ist, diese Leistungen zu überbringen. Und dass gleichzeitig andere Machtzentren entstanden sind, Russland und China, die eben jetzt die Vereinigten Staaten und die Europäer kräftig herausfordern.
Aber wenn wir gerade diese Akteure, die Sie eben benannt haben, sehen und wie sie handeln, dann ist erstmal für den neuen Außenminister Heiko Maas klar, Zeit für längeres Nachdenken hat der nicht.
Das ist das Ärgerliche in der Europäischen Union. Jetzt tun alle so, als müsse man sich auf sich selbst besinnen. Was hat man die letzten 25 Jahre gemacht, in denen man das hätte sehen können? Denn dass sich die Vereinigten Staaten mehr um sich selbst kümmern, dass sie mehr auf die Innenpolitik achten, dass sie nicht mehr so viel Leistungen für die Europäer übernehmen wollen, das ist seit Bill Clinton klar. Die Europäer haben schlicht und ergreifend diese zwei Jahrzehnte verschlafen. Sie versuchen jetzt im Hauruck-Verfahren und wahrscheinlich ohne Erfolg nachzuholen, was man über Jahre hätte aufbauen müssen, und sind deshalb in einer ganz unkomfortablen Lage, weil sie auf der einen Seite ihre Eigenständigkeit betonen, diese aber nicht mit machtpolitischen Mitteln unterlegen können und auf der anderen Seite auf die USA angewiesen bleiben, wenn von Seiten Chinas oder Russlands eben der ein oder andere Stachel gezückt wird.
Dazu stand kürzlich im Spiegel die Einschätzung zu lesen, Deutschland habe in Konflikt mit den USA die Chance, erwachsen zu werden. Was ist erwachsen werden? Erstmal nicht mehr die Eltern für sein Leben verantwortlich zu machen. Ist es das, was die Kanzlerin mit dem Satz in ihrer Neujahrsansprache meinte, wir müssen uns ein Stück weit mehr auf uns selbst verlassen?
Das ist der Versuch nachzuvollziehen, dass die Europäische Union einen ganz eigenen Ansatz hat, internationale Politik zu machen. Es ist ja viel über Multilateralismus die Rede. Also über die Frage, dass Staaten zusammenkommen und miteinander verhandeln, wie sie zusammenleben wollen, nach welchen Regeln sie leben wollen, welche Werte sie sich geben. Die Vereinigten Staaten, denen jetzt vorgehalten wird, multilaterale Verfahren zu verlassen, waren noch nie ein Fan multilateraler Verfahren. Warum? Der Grund ist einfach. Große Staaten sind nie für multilaterale Verfahren. Die haben diese Kröte geschluckt, sie haben es ertragen. Die USA fanden das Jahrzehnte fürchterlich, mit diesen kleinen Europäern sich da an einen Tisch setzen zu müssen. Die einzigen, die wirklich Interesse am Multilateralismus haben, sind die Europäer, weil sie das im Innern machen und das auch gern nach außen tragen würden. Aber man hat eben verabsäumt, sich hier wirklich krisenfest zu machen. Und das Ergebnis sehen wir jetzt. Die Staaten der Europäischen Union sind nicht in der Lage, sich selbst zu verteidigen, würden sie angegriffen. Sie sind nicht in der Lage, für Stabilität in ihrem Umfeld zu sorgen und dort einen ordnenden Einfluss zu nehmen. Sie sind noch nicht mal in der Lage, in ihrer eigenen Domäne, dem Handel und der Wirtschaft, wo sie stark sind, ein wirklich gewichtiges Wort zu reden.
Das ist kein gutes Zeugnis, was Sie der EU, uns Europäern, da ausstellen. Was wäre denn in der neuen Weltordnung, die noch nicht klar ist, aber die gerade entsteht, was wäre da für uns in Europa wichtig? Ist das das Begreifen, dass die internationalen Beziehungen wirklich unter Druck sind und dass die Bundesregierung das ausreichend erklärt, damit auch wir nachvollziehen können, wir müssen uns verändern?
Genau, was Sie sagen. Es ist so, dass eben in vielen Jahren, es sind nicht nur die letzten 2-3 Jahre, sondern es sind mehr Jahre, das Weltbild der Verantwortlichen eben nicht mehr zur Welt gepasst hat. Und dass so getan wurde, als müsste man den Multilateralismus als Mantra immer und immer wieder betonen und dann würden das die anderen schon verstehen, dass das sinnvoll ist. Und völlig richtig ist, um nicht missverstanden zu werden, der Multilateralismus ist ein Kerninteresse europäischer Staaten. Das ist etwas, was europäische Staaten immer wieder hochhalten und durchsetzen müssen. Aber es geht gerade nicht. Und an dieser Realität bricht das eben zurzeit. Und da steht man eben vor der Frage, wie geht man damit um? Und Sie sehen ja, es kommen allerlei abenteuerliche Gedanken auf einmal, dass man zusammen mit China und Japan den Dollar als Weltreservewährung herausfordert, also sozusagen den USA den Währungskrieg erklärt, dass man sich nach China zuwenden soll als strategischen Partner oder möglicherweise mit Russland engere Verbindungen eingeht, weil die Amerikaner nicht mehr zur Verfügung stehen. Am Ende steht die Frage, wie wollen die Europäer leben? Und wenn sie als Demokratien leben wollen, dann gibt es derzeit nur einen Partner, den man international haben kann. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Und die sitzen dann in jeder Frage am längeren Hebel.
Professor Thomas Jäger, besten Dank nach Köln.
Sehr gerne.
Die Zukunft ist offen und die neue Weltordnung, sie ist erst im Entstehen. Das war der Tag. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.